Und vielleicht schon dran denken, falls ich ja Kind habe, wieder die Prüfung bald zu machen, ein bisschen die Übungen, ist ja ein bisschen der Druck jetzt auch kommen, ein bisschen Stoff sich auseinanderzusetzen, aber wir haben es bald schon. Ja? Also ich habe die Vorlesung jeden Tag, mehr oder weniger 20 Minuten oder mehr, gemacht, um wieder diese Zeitreserve gegen Ende hin zu haben. Ja? Das heißt, wir machen jetzt optische Übertragungstechnik. Nur so einmal grob umrissen, worum es mir geht, welche Möglichkeiten das es gibt. Und dann fehlt uns nämlich das letzte Kapitel, nämlich mobile Kommunikation. Und nächste Woche haben Sie dann wieder Übungen. Und übernächste Woche und die darauffolgenden dann bis zur Prüfung werden wir dann so ein Wrap-up machen und wieder die Wiederholungen durchführen, durch den ganzen Stoff, die wichtigsten Eckpfeiler, Zusammenhänge erklären und ja, vielleicht auch das ein oder andere Beispiel vorrechnen, das vielleicht man unter Anführungszeichen als typisches Prüfungsbeispiel bezeichnen kann. Ja, also so nicht nur die Theorie, sondern ein paar Beispiele auch dann noch zum Schluss machen. So, ja, allzu viel Zeit bleibt uns nicht mehr, das Ende kommt und dann sind Sie mehr oder minder gefordert, irgendetwas zu tun und mein Monolog wird hier aufhören. Ja. Bitte. Also
die
mündliche
Prüfung,
sind doch
die Prüfungsfragen auf Ihrer Homepage irgendwo
ausgabt? Es gibt einen Fragenkatalog, aber ja, schauen Sie den an. Es ist so allgemein gehalten wie übliche Fragenkataloge. Ne? Es ist besser, wenn Sie vielleicht dann zum Schluss in die Vorlesungen kommen, vielleicht erfahren Sie vielleicht mehr über den Fragenkatalog. Ne? Das ist typisch für Fragenkataloge. Ne? Natürlich können Sie mehr nehmen und durcharbeiten. Ne? Ist sicherlich auch sinnvoll, wenn Sie mal alles durchgearbeitet haben. Ne? Und die Prüfungsbeispiele sind sehr ähnlich den Übungsbeispielen. Ne? Also wenn Sie die Prüfungsbeispiele oder die Übungsbeispiele also keine Probleme haben, dann haben Sie sicherlich keine Probleme auch beim Übungstest. Ich möchte alle, die hier sind und auch die nicht hier sind, ermuntern, an dem Übungstest teilzunehmen. Sie haben ja die Möglichkeit auch dann noch im Wintersemester, ja, sozusagen den Nachtest zu machen. Es ist typisch, halt die guten Vorsätze nach 3 Monaten sind in der Regel verschwunden und mit ihnen auch das Wissen sozusagen. Ja, das heißt, das, was Sie jetzt haben, durch die Vorlesung oder so, natürlich die Übungen ein bisschen noch verstärkt, werden Sie wahrscheinlich nur mit viel Aufwand dann in den Ferien nachholen können. Und da gibt es dann alles Mögliche, außer schönem Wetter, Urlaub und anderen Dingen sicherlich viel Alternative zu. Das ist wirklich hin und lernen neue Telekom. Ja. Also, wir versuchen uns ein bisschen aktiv dabei bleiben, dann soll es kein Problem sein. Ja. Hier den Übungstest zu bestehen. Der Übungstest ist der erste Teil sozusagen der Gesamtprüfung, dann kommt der mündliche. Ja. Was nicht alle vielleicht die mündliche gleich machen, aber wann dann sollte sich zumindest für Herbst vornehmen. Einen der ersten Termine halt dann schauen. Ja. Gut, soweit die Hinweise vielleicht. Sie wissen ja selbst, das ist nicht die erste Prüfung, die Sie machen.
Wie viele Termine gibt es dann? Nur im Juni jetzt oder vielleicht Anfang Juli? Oder
wie? Na, alle, die ausgeschrieben sind, die gibt es einmal. Ja. Das sind sehr, sehr viele Termine an und für sich. Und es wird dann noch im Ende Juli oder so irgendwann vielleicht noch Termine geben. Ja. Aber konzentrieren Sie sich auf die jetzt vorhanden sind.
Dann die in Tubis schauen.
Ja. Ja, also anmelden noch nicht, aber die Termine sind bekannt. Ja, es war 2 Wochen oder 3 Wochen oder so, waren dann alle Termine jetzt für dieses Semester freigegeben oder bekannt. Ja. Und die Wintertermine, ja, Wintersemester, die habe ich noch nicht bekannt gegeben. Ja, ja, da habe ich ein bisschen Zeit auch. Ja. Wird sicherlich am Anfang Oktober, zweite Oktoberwoche wird es sicherlich irgendwelche Termine geben. Ich weiß nicht, die erste ist immer wieder ungünstig, aber zweite ist nicht schlecht. Und es gibt auch, wenn Sie wollen, was es irgendwie vereinbaren lässt, Ferientermine. Ja. Dann müssen wir da in der E-Mail schreiben und da sollten halt dann nur Sie 3 bis 5 Leute zusammen sein. Ja. Mit den Ferienterminen ist immer so eine Sache, manchmal funktioniert es sehr gut, manchmal überhaupt nicht. Wenn man für 20 Leute einen Sondertermin braucht, den im August, Was glaubst du, wie das kommen sind?
Drei.
Gar keiner. Niemand. Von 20 Leuten niemand. Gibt es ja wieder natürlich andere Beispiele, nicht, wo bei 3, 5 alle gekommen sind. Ja. Darum ist mir das lieber, wenn wir das irgendwie individuell vereinbaren, wenn sie schon was gelernt haben, was innerhalb von 2 Wochen oder so, würde ich einmal meinen, maximal 3 können sie in einem Prüfungstermin. Ja. Wenn einmal mehrere miteinander gelernt haben, dann werden sie sicherlich nicht locker lassen, während sie auch den Prüfungstermin. Nicht. Aber wenn sie jetzt einmal jetzt vereinbaren mit irgendwem, man muss, das wird nicht funktionieren. Ja. Aber wie gesagt, es gibt auch Ausnahmen. Die guten Vorsätze verlieren sie leider immer relativ schnell. Ja? Nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei mir. Und es ist einfach so menschlich. Ne? Was man sich als Vorgenommen vergisst. Gut, optische Übertragungstechnik, optische Übertragungssysteme. Wir haben uns jetzt, sich jetzt beschäftigt mit Kommunikationssystemen, vor allem mit Störungen auch, die dem klassischen Modell Rechnung getragen haben. Das heißt, Frequenzen irgendwo im Bereich bis maximal 5, 6, 7, vielleicht 8 GHz war. Ja, also irgendwo, was mit Funk zu tun hatte. Jetzt beschäftigen wir uns mit einem Frequenzbereich, der vollkommen anderer Natur ist und viel, viel höher liegt. Ja, das heißt, hier gelten die klassischen Gesetze, hier gelten die klassischen Formeln nicht mehr, sondern hier sind in der Regel die Quantenmechanik gefragt. Ja, das heißt, optische Kommunikationssysteme. Die optischen Kommunikationssysteme, es ist immer schwierig, einen fairen Vergleich durchzuführen zwischen Drahtgebundenen, wobei Drahtgebundenen jetzt einmal Kupfer heißt, Kupfer, Koax und diese Leitungstypen, das andere ist Funk und das dritte ist Glasfaser. Die Glasfaser hat viele, viele Vorteile. Es gibt nur einen einzigen echten Nachteil, das ist die Mobilität. Ja, das heißt, mit Glasfaser mobile Kommunikation zu betreiben, ist nicht möglich. Ja, aber sonst können Sie sehr viel mit Glasfaser durchführen. Vor 15, 20 Jahren war der Preis noch ein bisschen ein Problem, aber ist heute nicht mehr so gravierend. Das heißt, die optische Übertragungstechnik ist sehr, sehr ausgefeilt geworden und auch sehr, sehr leistungsfähig. Ja, das heißt, hier haben Sie nur ein paar Beispiele. Ich habe da noch ein paar dazugefügt, die in Ihren Unterlagen noch nicht drauf sind. Ich wiederhole es hier nochmal, das heißt einmal das geringe Gewicht. Das geringe Gewicht war ein sehr wesentlicher Grund zu Beginn der optischen Kommunikationssysteme im Vergleich zu Kupfer. Ja, Kupfer war immer schwer, teuer und Glasfaser war damals halt auch noch teuer, aber relativ leicht vom Gewicht her. Ja, das waren die ersten Vorteile, die man hier geschätzt hat von der Glasfaser, das heißt optische Kommunikationssysteme und das Gewicht. Man war ein bisschen eingeschränkt mit den möglichen Radien. Man kann optische auch heute noch nicht mit beliebigen Radien machen. Also so schöne rechte Winkel, die Sie vielleicht manchmal in der HTL gelernt haben, in irgendeiner Werkstättenlabor, wo Sie Drähte gehabt haben und so schöne Winkel gemacht haben, wo das gebogen haben, irgendwo in Verteilern drinnen, was wunderschön ausschaut, ist es hier natürlich unmöglich und nicht gewünscht natürlich. Ja. Das heißt, für mich ein geringes Gewicht, geringe Verluste, also wir haben eine Dämpfung, 0,2 bis 0,3 dB pro Kilometer. Dann ganz wichtig auch geringer Platzbedarf. Ja, also hier Platzbedarf hier, man hat sehr, sehr dicke Kabel für Telefonie hierher genommen. Also viele Teilnehmer, viele Adernpaare und so weiter aus dem alten Telefonsystem her. Ja, das die waren natürlich überglücklich dann, wie die Glasfaser kommerziell nutzbar wurde. Flexibel bezüglich der Gestaltung hier der Übertragungstechnik. Dann ganz wichtig im Unterschied wieder zu den metallischen Leitern, Korrosionsbeständig. Ja. Und auch noch relativ unempfindlich gegen Temperatureinflüsse. Ja, also das würde ich auch noch geben. Dann natürlich die große Bandbreite. Ja, große Bandbreite, ultra kurze Impulse, sehr schnelle Übertragung, hohe Bandbreite. Dann zum Beispiel kein Abhören, kein Übersprechen. Wobei, kein Übersprechen ist ein bisschen zu idealisiert, aber fast kein Übersprechen. Ja, das heißt, abhören, also es ist schwierig, es ist generell eines der Hauptprobleme früher gewesen, wie man solche Lichtleiter verbindet. Ja, daher ist es noch auch gleich schwierig, sozusagen von dort Lichtinformation zu entnehmen. Das heißt, abhören, übersprechen. Dann überall, wo irgendwo ein bisschen was mit Hochspannung zu tun hat, ja, mit Umspannwerken und anderen Dingen hier. Galvanische Trennung. Ja, die IVUs verlegen seit mehr als 20 Jahren in ihren Blitzschutzzellen auch immer eine Gasfaser mit. Ja, die haben das einfach so prophylaktisch gemacht. Ja. Früher, die IVUs haben keinen großen Bedarf an Kommunikation, aber sie haben historisch bedingt Schaltwarten. Ja, die waren früher bemannt, jetzt sind sie alle unbemannt. Und da hat es ganz einfache Schaltbefehle gegeben, die aber sehr sicher sein haben müssen. Ja, was sie eine Leitung wegschalten, zuschalten und so weiter. Das heißt, der Bedarf an Signalverarbeitung war nicht gigantisch groß, die Geschwindigkeit war nicht groß, aber die Verlässlichkeit war ein wichtiges Faktum dort. Und die Trennung gegenüber den Rest der Anlage, das war üblicherweise immer eine Hochspannungsanlage. Das heißt, da hat man die Faser schon sehr früh zu schätzen begonnen. Dann gut geeignet für Langstreckenverbindungen. Ja, das heißt, da kommt wieder auf die Qualität der Faser drauf an. Wir können uns Strecken vorstellen ohne Gebiete von 250 bis 300 Kilometern. Im Versuchsstadion gibt es natürlich Tausende von Kilometern hier ohne Verstärker auszukommen. Ja. Die dann sehr spezielle Wellenpakete, also Solitons, verwenden. Also da gibt es noch immer großen Forschungsbedarf. Hohe Kapazität natürlich durch die große Bandbreite. Datenraten jenseits von 40 Gigabit pro Sekunde. Dann etwas, was vielleicht auch noch interessant ist, für spezielle explosionsgeschützte Räume, wo keine Funken auftreten dürfen, gibt es eigenes Schaltermaterial und andere Dinge, die sehr voluminös sind, die sehr teuer sind und speziell gebaut werden müssen. Wenn Sie natürlich hier als Informationssystem, das Licht verwenden, dann ist das alles kein Problem mehr, da treten keine Funken mehr auf. Hier eine grobe Abschätzung, hier, wie sich das Gesprächsaufkommen entwickeln wird. Ja, Sie sehen hier Sprache und hier digital im Wesentlichen. Ja. Das Einzige, was hier entscheidend ist, dass es hier massiv nach oben geht. Ja, das heißt, der Bedarf an Bandbreite, an Kapazität, an Gesprächsleistungen hier wird natürlich viel, viel größer. Das heißt, wir brauchen irgendwelche Medien, die hier sehr kurze Impulse oder sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglichen, auf sehr weite Entfernungen mit möglichst geringer Dämpfung. So, wir sind so Glasfaserkabel. Glasfaserkabel bestehen aus mehreren Glasfasern im Inneren. Ja. Wir sind hier aufgebaut im Wesentlichen. Von hier so ein schön hier gleich dargestellt. Bisschen werbemäßig hier aufbereitet hier Glasfaserkabel. Ja, das heißt, wir haben im Wesentlichen einen Kern, einen Mantel und eine Schutzbeschichtung. Und je nach Aufbau dieser unterschiedlichen Fasertypen gibt es verschiedene Durchmesser da drinnen und natürlich auch verschiedene Materialien. Da wir hier uns im optischen befinden, ist natürlich die Brechzahl eine wichtige Sache hier. Das heißt, das Kernmaterial und das umgebende Mantelmaterial haben unterschiedliche Brechzahlen, sodass der Lichtstrahl im Kern geführt werden kann, sodass am Rand hier total Reflexion auftritt. Ja, das heißt, man kann sagen, Glasfaser, optische Faser, Lichtwellenleiter und so weiter. Das heißt, es gibt so mehrere Bezeichnungen hier für ein und dasselbe Medium. Ja. Nur als Überblick, wo sind wir hier im elektromagnetischen Spektrum, das heißt, hier sind die Wellenlänge aufgetragen, wir sind hier in diesem Bereich, wo das sichtbare Lichtmengen liegt, und wir sind hier bei sehr, sehr hohen Frequenzen und hohen Bandbreiten. So, bevor wir uns den einzelnen physikalischen Aspekten widmen, ein paar einführende Worte, wozu man das alles brauchen kann, wofür Anwendungen sind. Das heißt, Anwendungen hier, Informationsübertragung über weite Strecken mit hoher Bandbreite. Ja, wobei hier 250 Kilometer noch nicht besonders weit ist. Man kann heute schon viel, viel weiter hier auskommen, ohne einen Repeater. Warum ist das interessant? Hier für die interkontinentalen Seekabel zum Beispiel. Ja, wenn Sie da wenig Repeater drinnen haben, dann Repeater sind immer eine Problemstelle. Ja, und wenn Sie es dann noch ins Wasser tun oder versenken, dann ist die Reparatur oder so noch problematischer. Daher hier, je weniger Repeater Sie drinnen haben, umso besser funktioniert das Ganze. So, dann natürlich Datenübertragungsnetze, lokale Computernetze, also kürzere Verbindungen, dafür sehr, sehr hochratige Dienste. Ja, da drinnen. So, eine etwas witzige Bemerkung hier, wenn man alle Radar-, Navigations-, Kommunikationsdienste und Signale, die irgendwie mit Funk übertragen werden, zusammenfassen würde, ja, so als gesamte, komplette Datenrate, alle diese Dienste zusammenfassen würde, dann hätte man in etwa 1% der Bandbreite einer Glasfaserhöhe. Da müsste man die nur 1% ausnutzen. Ja. Das ist schon eine Vorstellung, wie leistungsfähig so eine Glasfaser ist. Der Vergleich ist beeindruckend, aber er hinkt ein bisschen. Natürlich, der Funk ganz andere Zielsetzungen hat als wie eine Glasfaser. Ja, also der Funk ist immer die Mobilität, die ansprechend. Ja. Aber die Richtfunkverbindung haben, dann ist natürlich die hohe Datenrate auch für Funk eine wichtige Sache. Aber wenn Sie es irgendwie machen lässt, verwenden Sie heute immer eine Glasfaser.
Wie ist es dann mit den Materialkosten für also Dicke und
Ein Kostenvergleich zwischen ja. Funk und zwischen.
Sehr viel teuer wahrscheinlich.
Es ist unterschiedlich. Ja, mit Funk kann das Equipment kann auch billig sein für Funk. Ja. Bei Lichtwellenleiter ist es mittlerweile auch schon auch das gute Material hier erschwinglich. Ja. Das heißt, diese Repeater oder diese bei Weitverkehrsverbindungen, wenn Sie jedes Signal wieder aufrichten müssen, trotz der geringen Dämpfung kommt es natürlich auch irgendwann ist mal Ende, kommt es darauf an, wie Sie die Repeater bauen. Und man verwendet heute ausschließlich Licht zu Licht. Das heißt, die ersten Versuche waren, diese Lichtinformationen in elektrische Signale umzuwandeln, wieder zurückzuwandeln, diese zu verstärken und dann wieder zurück in Licht umzuwandeln und wieder weiterzuführen auf den nächsten Abschnitt dieser Glasfaser. Heute werden nur mehr optische Systeme verwendet. Ja? Also das ist relativ gut ausgereift und auch schon erschwinglich. Und den kommen wir dann später noch. Ja? Also der Kostenvergleich ist immer, kommt immer auf die Anwendung drauf an. Ja? Und natürlich die Anwendung hängt auch von der Entfernung und von der Datenrate. Ja? Und da ist unterschiedlich, was Sie hier verwenden können. Auf jeden Fall einer der Nachteile vielleicht hier ist nicht das Material selbst, sondern üblicherweise verlegt man diese Glasfaser irgendwo in der Erde. Ja? Man muss graben. Und das Graben ist immer etwas sehr Kostenspieliges. Ja? Es hat früher mal einen Slogan gegeben, vor 10, 12 Jahren oder so, habe ich beschäftigt mit Powerlines. Powerline-Kommunikation, also Kommunikation über die Steckdose. Und da haben einige Vorträge angehört. Nordtel war da einer der führenden damals. Zumindest haben sie das vorgegeben, in Wirklichkeit war das nicht. Und es ist immer gut, der PR geht, wenn man sagt, wir sind die Besten. Im Laufe der Zeit ist man draufgekommen, dass sie das, was sie versprochen haben, bei Weitem nicht halten können. Ja. Egal, aber ein Slogan eines so PR-Menschen oder eigentlich einer PR-Dame war der, wer gräbt, verliert. Und das ist schon irgendwo was Richtiges, nicht? Weil alles, was irgendwie gegraben wird, ist teuer. Nur heute, oder seit längeren 10 Jahren oder so, machen das schon prophylaktisch. Das heißt, wenn irgendwo aufgegraben wird oder wenn irgendwo Kanäle verlegt werden, Stromleitungen, also Energieversorgungsleitungen, wird immer schon eine Glasfaser mitverlegt. Ja? Wir werden dann gleich, das ist schon auf der nächsten Folie, ja genau, da sind wir schon sozusagen, man bezeichnet diese Fasern, dann gibt es ein paar so PR- Ausdrücke, also Dark Fiber. Was ist Dark Fiber? Dark Fiber ist eine unbenutzte Faser, also eine, die halt verlegt wurde und nicht benutzt wurde. Es gibt zwei Gründe dafür. Der eine Grund ist, sie wurde als Backup zu einer bestehenden Faser verlegt. Oder sie wurde verlegt, ohne dass hier eine Kommunikation noch existiert, dass sie bei Kanal, bei Grabungsarbeiten und so. Es gibt auch ein Unternehmen in Wien, das sehr erfolgreich ist und sich spezialisiert hat und diese Fasern hier in den Kanälen nachziehen. Ja. Die haben so einen eigenen Roboter gebaut hier, der in den Kanälen, so wie die Spinne, sich die Arme ausbreiten kann und so, das schaut wirklich lustig aus, und in sämtlichen Kanaldichten von 30 bis 2 Meter oder so Durchmesser arbeiten kann. Ja. Der hat mehrere Arme, der richtet sich selbst aus, der hat eine Videokamera drauf, der wird so wie ein ferngesteuertes Ding, wird von einem Wagen aus bewegt, der hat einen Bohrer drauf, der hat sämtliche Bohrermagazine drauf, der hat ein Magazin für Schrauben für Dübel und so. Und hat natürlich den, so eine Art Kanal, wird der verlegt. Und zwar, wenn Sie das Rohr haben, dann wird das immer oben verlegt. Ja, das heißt oben, das heißt, der baut sich, der montiert selbstständig da unten über die Videokamera, verlegt er da seinen Kanal und dann werden die Leitung, also die Glasfaser eingezogen. Ja, das heißt, die werden da dann nachgeführt. Ja. Wien ist es schon ziemlich gut ausgebaut und wenn die natürlich von einem Ort, die haben Schächte, ja, zu denen sie natürlich zukommen müssen. Und die einzelnen Schächte sind alles Kanalschächte, die wird nur ausschließlich im Kanal verlegt. Und die gibt es ja ausreichend viele in Wien. Einen haben wir da in der Nähe der TU Wien, einen großen Schacht hier für das Zentrum. Ich war noch nicht dort, aber man hat das mir gesagt, dass in der Nähe von der TU einer ist. Da wird der Roboter dann sozusagen auf die Reise geschickt und irgendwo wird er wieder rausgenommen. Und dazwischen montiert er immer so. Ne? Und verlegt das Ganze. Und da werden natürlich, wenn der irgendwer bestehen irgendwo, ja? Und wenn der sozusagen von dem Schacht aus bis zu einem bestimmten Geschäftssitz da seine Glasfaser einzieht, dann nimmt automatisch alle Haushalte mit oder alle Häuser, die es gibt, ja? Ohne dass die Leute überhaupt wissen. Ja, das heißt, beim Hauptzweig sozusagen vom Kanalzulauf von dem Haus steht schon die Glasfaser. Ja? Wenn Sie mal tief ins Klo reinschauen, vielleicht schaut es irgendwo raus. Also die machen es automatisch. Ja? Die haben die Rechte dazu erworben. Und es kommt sozusagen über die Toilettenanlage, wenn Sie wollen. Ja? Ein bisschen spitz formuliert. Ja? Ja, das ist so. Ja? Und das wären sowieso diese Dark Fibers. Ne? Das heißt, wenn der schon da drin ist, teuer ist es, den Roboter dort hineinzulassen, ja? Und dort zu arbeiten zu lassen. Und das Billigste ist natürlich die Glasfaser selbst, die kostet nichts in dem Sinne. Ja? Das heißt, die verlegen das immer schon und der Schlüssel wird nicht mehr angeschlossen dann. Ja? Dort, und das ist durchaus im Nachhinein betrachtet ein sehr gutes System, weil sie brauchen nicht zu graben. Sie brauchen nur diese bestehende Kanalsystem verwenden. Die haben aber sich einen eigenen Roboter konstruieren lassen. Ne? Ich glaube, teilweise war sogar die TU Wien involviert, aber das meiste aber die TU Graz oder so gemacht. Und der schaut wirklich nett aus, der Roboter. Ne? Und sie nehmen sich dann und schauen dann einfach herum. Die waren einmal bei uns, aus dem Grund weiß ich das relativ genau, dass sie eine Funkstelle haben wollten da drin. Ja? Das heißt, für ein Hauptzweig zum Beispiel hätten sie sich gewünscht, dass sie einfach einen Sender und einen Empfänger irgendwo haben. Und zwar gibt es manche Stellen bei den Hausanschlüssen, wo der Roboter nicht gut hinein kann. Ja, da wird dann versucht, so wie mit einer Enzi-Feder, hier das letzte Stück zum Haus zu kommen. Ja, und da ist meistens, es sind dünne Rohre, es sind oft verschmutzt und so weiter, also da gibt es oft Probleme. Da hätten sie sich vielleicht für einen Meter, gerade für einen Meter, so eine Funkschnittstelle gewünscht. Nur diese Funkschnittstelle ist nicht ganz unproblematisch, weil man ja links und rechts Abzweige hat. Das heißt, man braucht Antennen, die wirklich sehr gerichtet nur in eine Richtung hier Energie übertragen. Und dann natürlich das Problem ist Verschmutzung, Säuren, Laugen, alles Mögliche drin. Natürlich sind da sehr kleine Tierchen da herum und müssen die Antenne wieder schützen und so. So ganz einfach war das nicht. Ja. Haben wir nicht realisiert, dieses Projekt dann. Ne? Aber zum Beispiel für kleine Stückchen über Funk wäre gar nicht so unüblich gewesen. Hätte die Flexibilität des Verlegesystems groß, aber ein Vielfaches erhöht. Aber nichtsdestotrotz, es wird überall mehr oder minder Glasfaser, wenn es irgendwie möglich ist, mit der Glasfaser reingelegt. Ne? Man versucht natürlich, so unter dem Motto Fiber to the Home, das überall hinzubringen. Ja? Und es ist einfach von der Bandbreite her, von den Ausbreitungsverhältnissen, von der Kapazität her, ist es einfach unschlagbar. Ja? Das Einzige ist nur, die Kosten kann man natürlich senken, wenn man sie irgendwo verlegt, also wo sie noch momentan noch nicht gebraucht wird, wo die Grabungskosten so und so auftreten. Ja? Und das wäre sozusagen hier diese Pole da abgedeckt. Ja? Wie groß ist was?
Der Roboter,
ja. Der Roboter, der ist ungefähr so. Und der hat halt so Räume, die er ausfahren kann, die er automatisch tätigt. Das ist nicht ganz wie ein Schlitten eigentlich, schaut ein Roboter natürlich ähnlich. Das ist ein Schlitten Da hat er hinten noch hat er seine Führung mit Rollen, wo dann von einem Ende der Kabelkanal nachgeschoben wird. Ja, der Führungsrollen und den verlegt er. Den zieht er einmal durch. Und dann beim Zugfahren montiert er dann die ganzen Schrauben in diese Löcher rein. Ja. Kann einmal passieren, dass er irgendwo auf eine Stelle kommt, wo der Dübel nicht gescheit hält. Ne? Ja, dann bohrt er halt auch einen Meter vorne oder hinten wieder ein Loch. Ja, das bestimmt der dann den bedient. Ja, aber die haben mehrere Modelle auch, die sich gegenfühlig unterscheiden, für große Rohre und für kleine. Ja. Aber das war wirklich beeindruckend. Im Kabelkanal haben sie mehrere Abteile drinnen, kann man rechts, links besser weggehen und so weiter. Ja. Also war ganz interessant. Ja, und eigentlich war die Videokamera ganz toll, eigentlich gute Bilder geliefert. Ich wäre eigentlich der Meinung gewesen, dass das viel mehr verschmutzt ist da irgendwie, aber die haben uns bestätigt sozusagen, dass der relativ gut da durchkam und er kam auch teilweise durch Wasser durch. Ja, wenn irgendwo Senke drinnen ist, einfach Wasser drinnen ist, kann er auch dort noch durch. Ja. Wenn natürlich viel Wasser unterwegs ist, dann werden sie sich überlegen, ob sie nicht anders mal verlegen. Ja. Beim großen Land war es sehr beeindruckend. So, Glasfasernetze im Anschlussbereich haben bereits erwähnt, Fiber to the Home, Weitverkehrsnetze. Weitverkehrsnetze, dass man versucht hat, verschiedene Teilnehmer hier unterzubringen, verschiedene Kanäle zu haben. Man macht dann den sogenannten Wavelengths Duplex. Ja, das heißt, man hat verschiedene Filter, optische Filter da drinnen, kann sozusagen hier über die Wellenlänge einzelne Kanäle unterscheiden, einzelne Informationen auf dieser Wellenlänge aufprägen. Das zugrunde liegende Diagramm ist dieses Diagramm hier. Das habe ich nochmal herausgezeigt, das haben wir in der allerersten Vorlesung bereits kennengelernt. Das heißt, wir haben hier die Dämpfung aufgetragen in dB pro Kilometer und hier die Wellenlänge. Ja, das heißt, Sie sehen da unten diese untere durchgezogene oder glatte Kurve hier, ist die Rayleigh-Kurve hier. Die Rayleigh-Kurve war die erste Abschätzung, die hier existiert hat und die sozusagen das Minimum darstellt. Leider kann man so Glasfaser nicht erzeugen, ohne, und zwar auch vom höchsten Reinheitsgrad nicht erzeugen, ohne dass manchmal keine Lufteinschlüsse drinnen sind oder mit Metall ein bisschen verunreinigt wird und so. Ja. Daher gibt es da ein paar so überhöhte Dämpfungsspitzen drinnen, die alle zufolge hier von Sauerstoff im Wesentlichen auftreten. Ja. Da haben wir eine kleine Dämpfung drinnen. Das heißt, da drinnen definiert man dann optische Fenster. Da zum Beispiel wäre das erste optische Fenster hier und da drinnen hier, da hat man das, die anderen optischen Fenster da drinnen, also bei 1,3 und bei 1,5. Das heißt, der Bereich, der uns interessiert, ist irgendwo das Minimum da. Ja? Das heißt, diesen Dämpfungsverlauf, da den kann man durch geschickte Wahl, das werde ich dann gleich erläutern, wie man das wählen kann, die kann man relativ gut umgehen. Ja, man kann da ein bisschen noch manipulieren, um hier dieser idealen Kurve hier etwas näher zu kommen. Das heißt, die Spitzen, die werden da abgeflacht, das da verschwindet ziemlich, das verschwindet ziemlich und so weiter. Das heißt, da gibt es ein paar Möglichkeiten hier, diesen physikalischen Dämpfungsverlauf des Materials hier noch ein bisschen mit dem Übertragungssystem zu verbessern. Was entscheidend ist, wir liegen hier, das Minimum liegt da bei 1,5 Mikrometer etwa. So zwischen 1,3 und 1,5 bewegen wir uns hier im optischen Bereich da drinnen. So, bevor wir zu den Übertragungssystemen kommen, ein bisschen etwas zur Technologie der Faser. Es gibt verschiedene Typen der Fasern. Hier die Gradientenindexfaser, die Stufenindexfaser. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten hier, wie sich hier das Licht ausbreiten kann. Das heißt, wie viele Moden hier wirklich existieren. Das heißt, es gibt sogenannte Multimodfasern und Single-Mode-Fasern. Die Single-Mode-Fasern sind die teureren, die Multimodfasern sind die billigeren und da kann man dann auch unterscheiden hier zwischen die Stufen und kontinuierlichen Übergang hier vom Brechungsindex. So, Multimode mit Stufenindexfasern. Das limitierende Problem ist, hier ähnlich wie bei unseren anderen Kommunikationssystemen ist Infosymbolinterferenz. Ja, Infosymbolinterferenz war nichts anderes als über der Zeit oder mehr als auch Zusammensetzen hier des Spektrums des Impulses ein Auseinanderlauf, ein Verbreitern des Impulses. Und genauso passiert das hier natürlich auch im Optischen. Im Optischen haben wir auch Lichtimpulse und die Lichtimpulse werden breiter. auch man die relativ gute Eigenschaften haben, aber durch die lange Laufzeit, durch die Weitverkehrsverbindung und so weiter, werden die Impulse einfach breiter. Und da gibt es mehrere Mechanismen, die dafür verantwortlich sind. Im Wesentlichen sind es drei Mechanismen hier. Das eine ist die Modendispersion. Das heißt, verschiedene Frequenzen laufen verschieden schnell. Ne? Das heißt, wenn ich hier Licht einkopple, dann liegt es an der Struktur der Faser hier, wie die Reflexionen da drinnen ausschauen. Ja? Das heißt, einmal ist es relativ gut gebündelt und einmal ist es schlecht gebündelt. Das heißt, die Modendispersion ist ein sehr starker Effekt. Ja? Es gibt mehrere Stärken hier oder Wichtigkeit hier, diese Effekte, die zum Nachteil gereicht. Das heißt, die Modendispersion ist ein sehr starker Effekt und einmal prinzipiell hier würde die Datenrate in etwa auf 10 Megabit pro Sekunde beschränkt. Ja? Wenn ich hier zum Beispiel diese Gradientenindexphase hier hernehme, dann kann man dieses Problem dieser Modenausbreitung durch verschiedene Brechungsindizes hier, kann ich verschiedene Längen, Lauflängen hier geben. Das heißt, ich schaue, dass die schneller laufen, den längeren Weg haben. Ja? So wie beim Hase, kann man nicht vergleichen mit dem Wettlauf, aber die schneller laufen, sind länger unterwegs. Damit haben wir relativ gute Eigenschaften dann an der Empfangsstelle. Ja, das heißt, die kommen alle zur gleichen Zeit an. Das heißt, ich kann diese Modendispersion durch geschickte Wahl dieser Gradienten hier besser beeinflussen. Dann die Single-Mode-Fasern hier, die werden dadurch die Impulse breiter durch Materialdispersion. Ja, die Materialdispersion ist ein weniger starker Effekt als die Modendispersion hier. Und dann kennen wir noch die Wellenleiterdispersion. Ja, das heißt, die Wellenleiterdispersion ist die Dispersion, die von der Wellenlänge vom Lambda abhängig ist, während die anderen nahezu unabhängig davon waren. Das heißt, wir haben hier einen Bereich von 1,3 Mikrometer. Also hier im Vorderen, 1,3 und 1,5 sind interessant. Ja. Haben wir hier die Effekte, dass hier der Kompensationseffekt wirklich zum Tragen kommt und gleichzeitig sozusagen als Add-on liegen wir in einem Wellenlängenbereich, der hier nach der Welleverteilung hier ein Minimum darstellt. Also zwischen 1,3 und 1,5 Mikrometer haben wir hier unser Dämpfungsminimum aufbringen. Das heißt, es kommen uns zwei Dinge hier zurecht. Und zwar hier ausgedrückt Materialdispersion und hier die Wellenlängendispersion. Das heißt, beide Effekte überlagern sich. Man kommt in etwa, hier ist es vielleicht nicht ganz toll gezeichnet, ungefähr bei 1,5, also zwischen 1,3 und 1,5, hier kommt man zu einem Minimum, wo sich diese beiden Effekte hier kompensieren. Das heißt, einmal den Nullwert hier, das heißt, die Dispersion ist hier ausgeglichen durch zwei gegenläufige Dispersionseffekte. Und obendrein noch hier in einem Wellenlängenbereich, wo wir ein Minimum an Dämpfung haben. Das heißt, die Impulse bleiben schmal, sie laufen nicht auseinander und gleichzeitig sind sie nicht so stark gedämpft wie in einem anderen Wellenlängenbereich. Ja, das heißt, es ist ein reiner Zufall sozusagen, dass uns das entgegenkommt. Ja, da zwei Dinge hier, die sehr günstig sind. So, wenn ich hier diese Eigenschaft erreicht habe, vorher noch ein Bildchen hier, Multimodfaser hier, also Stufen, das heißt, wir haben hier einen abrupten Übergang, wir haben hier einen graduierten Übergang, wir haben hier wieder einen stufenförmigen Übergang, allerdings bei Single-Mode-Fasern. Hier im Diagramm sieht man es nicht so besonders toll, das heißt, der große Unterschied liegt hier im Kerndurchmesser und natürlich in der Reinheit dieses Kernes. Der liegt in etwa bei 5 Mikrometern, die liegen ungefähr beim 10-fachen, also 50 oder mehr. Das heißt, das ist eine teure Faser und das sind billigere Fasern hier. Man sieht hier durch den direkte Weg und hier der längere Weg hier angedeutet drinnen. Und da haben wir prinzipiell alle möglichen Richtungen, die wir hier haben. Das heißt, wenn ich hier ein Profil aufzeichnen würde, so wie bei einer Antenne, ja, ein Richtdiagramm, dann wäre das da oben sehr breit und das da unten wäre sehr, sehr schmal drinnen. Und natürlich hier kurze Impulse und da oben haben wir etwas verbreiterte Impulse. Die sind für keine großen Entfernungen, die sind da natürlich für sehr weite Entfernungen. Hier sieht man es vielleicht ein bisschen farbenprächtiger, das ganze Sachverhalt. Hier seht ihr noch einmal die Reihe, da unten würde die Reihe-Kurve liegen Und Sie sehen hier Grenzenphasen. Also zuerst haben wir da einmal die starken Dämpfungen und auch die überhöhten Dämpfungen hier drinnen aufgrund der Unreinheit des Materials. Und da unten sehen Sie nur ganz klein angedeutet, diese großen Dämpfungsmaxima sind abgeschwächt worden durch Entwicklung hier der Faser. Und hier drin sehen Sie das erste Fenster, das zweite, das dritte und das vierte optische Fenster drin. Das heißt, in dem Bereich überträgt man. Ja, wir sind da irgendwo 1,3 und 1,5 Mikrometer drinnen. Hier sehen Sie noch einmal ein bisschen schöner den Brechungsverlauf hier angedeutet und hier natürlich entsprechend das andere. Das wäre hier die Single-Mode-Faser, also ganz dünn hier. Da haben wir sehr kleine Kern, da haben wir sehr breiten Kern hier drinnen. So, Multimode-Fasern, wie bereits erwähnt, sind die billigen für kurze Entfernungen. Single-Mode-Fasern sind die teureren und für größere Entfernungen hier. Kleiner Durchmesser, im Wesentlichen schon erwähnt. So, wie kann man die jetzt da verbinden? Das heißt, die Phase ist ja nur das Übertragungsmedium. Jetzt brauche ich natürlich für ein Kommunikationssystem, brauche ich einen Sender, einen Empfänger und natürlich die Repeater verdrängen. Und das Schönste ist natürlich, wenn man hier im optischen Bereich bleiben kann. Ja, das heißt, es gibt hier bestimmte Wellenlängen hier eine Möglichkeit hier Verstärker zu bauen, die rein im optischen Bereich bleiben. Ja. Das Problem ist dann natürlich Dämpfung und Power Budget, das bestimmt die Länge. Ja, das heißt, es gibt zwei Effekte, das eine ist Dispersion, das andere ist die Dämpfung. Die Dispersion kann man relativ gut in den Griff bekommen durch entsprechende teure Fasern, wo sich die Dispersionseffekte gegenseitig canceln für eine bestimmte Wellenlänge. Und dort auch noch zugleich das Minimum der Dämpfung auftritt. Die anderen Dinge sind hier, also nicht lineare optische Effekte, den Kehreffekt und so weiter, werden wir hier nicht studieren und brauchen. Ja, es gibt eigene Vorlesungen über optische Kommunikationssysteme, über Optik. Das ist der Professor Leb bei unserem Institut, das ist ein Spezialist auf dem Gebiet der Optik, optischen Nachrichtentechnik und für physikalische Eigenschaften dann am Institut. Hier sieht der Georg Reider zum Beispiel an einem anderen Institut. Ja, also da werden etliche von Ihnen noch ein bisschen mehr darüber hören, über Optik. Der große Unterschied ist, man kann hier, wenn man es physikalisch betrachtet, kann man die Wellenpakete so erzeugen, sogenannte Solitone, dass sie sich über der Entfernung nicht verbreitern, dass sie schön kompakt und homogen bleiben. Ja? Man kennt diese Effekte auch schon sehr, sehr lange. Tsunami zum Beispiel ist auch so ein Effekt, der hier davon gekennzeichnet ist, dass die Wellenhöhe kaum abnimmt über der Entfernung, sondern dass dort nichtlineare Effekte zum Tragen kommen, die die Welle lange am Leben erhalten. Und es geht nur durch Wechselwirkung mit den beteiligten Materialparametern. Im Wesentlichen ist es bei Tsunami oder generell bei Wasserwellen die Wassertiefe und die Amplitude dieser Welle, die hier angeregt wird. Ja. Ähnlich ist es natürlich auch hier übertragen für die Glasfaser. Ja, mit Dämpfungsverlauf und so. Das heißt, man kann die Dispersion wirklich so weit hinunterbringen, dass wir zigtausende von Kilometern ohne Impulsverbreiterung, wir glauben es im Labor angeblich, ich bin leider kein Spezialist hier für diese optischen Kommunikationssysteme, aber im Labor das schon funktioniert. Ja, also es wäre gigantisch, wenn man sich das vorstellt, dass es auch wirklich dann preiswert hergestellt werden kann oder irgendwie Serienreife erreicht. Ja, also die Entwicklung hier im optischen Bereich ist nicht abgeschlossen. Es werden immer noch wieder neue Dinge und bessere Dinge gefunden. Vor allem der Preis geht nach unten. Und vor allem das Material ist billig. Ja. Wir werden irgendwie Strände wegbaggern oder so. Aber Silizium ist relativ, Siliziumoxid, das ist überall verfügbar, in großer Menge verfügbar. So, das heißt, Dämpfung und Dispersion sind die beiden großen Parameter, die wir hier brauchen. Und man kann dann natürlich für N-Mode-Fasern dann noch Mehrbenutzersysteme bauen, sozusagen, wobei jeder Kanal ungefähr eine Bandbreite von 5 GHz hat und ungefähr 200 Kanäle kann man etwa unterbringen. Nur so, es richtig wird. Wahrscheinlich ist das auch schon eine veraltete Information, da kann man wahrscheinlich jetzt schon viel mehr unterbringen. So, was bleibt im Wesentlichen übrig aus unseren Betrachtungen für optische Systeme, optische Übertragungssysteme? Ne? Wir haben sozusagen diese ominösen 1,3 Mikrometer und die 1,5 Mikrometer. Die 1,3 Mikrometer, wenn man etwas brutal ist, kann man sagen, die sind für maximale Symbolrate. Und die anderen sind sozusagen, und kurze Entfernungen, die anderen sind sozusagen für maximale Reichweite. Ja, das heißt, da ist die Dispersion, die Dämpfung, natürlich auch die Dispersion am besten in den Griff bekommen. Und hier ist die Dispersion noch ein bisschen ein Problem, das heißt, man kann nicht so weit die Entfernung ein bisschen zu reduzieren, damit die Dispersion keine große Rolle spielt. Dafür kann man sehr kurze Impulse hier machen. Also, für den Daumen gepeilt, 1,3 Mikrometer ist für schnelle, kurze Verbindungen, das andere ist für langsame, traut man gar nicht zu sagen im optischen Bereich, ja, für nicht so schnelle, aber für Weitverkehrsverbindungen. Ja. So, eine Tabelle hier, das eine ist immer Geschwindigkeit, Bandbreite, die ganzen Ressourcen. Ein anderer Parameter, der nicht unwesentlich ist, ist die Verfügbarkeit. Die Verfügbarkeit hängt immer mit Ausfällen zusammen und hier ist es zusammengefasst, hier in einem eigenen Parameter hier zum Vergleich hier, als die Zeit zwischen zwei Ausfällen, wenn Sie so wollen. Ja? Sie sehen hier die Jahreszahl, Sie sehen hier, um welche Medien das sich handelt, Sie sehen hier die Wahrscheinlichkeit, wie lang hier ein System ohne einen Fehler hier auftreten kann. Und dann entsprechend die Repeater, die hier zum Einsatz kommen. Also wie viele Repeater sie brauchen, und zwar für eine 100 Kilometer Verbindung, hier mit etwas noch lächerlichen 140 Megabit pro Sekunde. Das Beeindruckende an dem Diagramm ist diese Spalte hier, da die letzten beiden eigentlich. Ja? Das heißt, wir haben hier Koax-Kabel zum Beispiel, das heißt, ein halbes Jahr ungefähr, dann ist vielleicht irgendwo ein Fehler. Ne? Wenn Sie da unten hinschauen, 100 Jahre. 100 Jahre ist so ungefähr die Grenze eines Menschenlebens. Ja? Das heißt, einmal verlegt wird da kaum irgendeine Unterbrechung sein in einem gesamten Menschenleben oder so. Ja, mittlerweile kann man sicherlich diese Zahlenwerte noch wesentlich verbessern. Ja? Und noch dazu, immer weniger Repeater sind notwendig. Ja, das heißt, natürlich, je weniger Repeater, umso weniger fehleranfällig. Aber alleine, dass Sie hier von Kabel sozusagen auf Glasfaser gewechselt haben, ist die Ausfallsicherheit sehr, sehr groß geworden. Das ist natürlich für Weitverkehrsverbindungen, wo viele, viele Kanäle drüber laufen, ja, natürlich besonders wichtig. Ja, wenn da irgendwas ist, sind alle betroffen davon. Das heißt, die Verlässlichkeit hier im optischen Bereich ist natürlich beeindruckend. Ja. Also das ist wirklich ein tolles Diagramm da. So, was gibt es also so an optischen Quellen? Jetzt haben wir uns mit den Medien befasst, das braucht man noch natürlich Sender und Empfänger. Das heißt, in dem Sinne, da wir im optischen Bereich sind, brauchen wir natürlich als Sender sozusagen Lichtquellen. Lichtquellen und an der anderen Seite brauchen wir Fotodetektoren. Ja, also irgendwer, der das Licht detektiert. Das heißt, bei den Quellen gibt es zwei Gruppen hier, das sind die LEDs und die Laserdioden. Ja, also die einfachen LEDs hier haben natürlich kein schön gebündeltes Licht, sind dafür billig, die Laserdioden sind ein bisschen teurer und erzeugen ein etwas besser gebündeltes Licht. Ja, daher auch die Unterschiede im Wesentlichen nichts anderes wie eine PN-Diode, Aluminium, Gallium, Arsenid oder Gallium, Arsenid, Phosphid zum Beispiel sind die Materialien. Ja, besonders ungiftig sind die Dinge nicht, aber sie haben gute Eigenschaften. Ja. Wie das Silizium ganz ist dort, waren nur günstig, dann die etwas schnelleren hier. Ganz ist dort waren natürlich auch wieder die hochgiftigen. Ja. Gut, das ist leider halt immer so in der Halbleiterindustrie, dass das Giftige halt meistens schon auch das Bessere ist. Aber es ist das Volumen ist nicht besonders groß, das hier erzeugt wird. So, die Laserdioden oder eine Diode verhält sich dann als Laserdiode einmal so als Bauelement, wenn sie mit einem bestimmten Mindeststrom beauftragt wurde, aber das ist für uns nicht von besonderem Interesse. Das Interesse, das wir hier haben, ist zum Beispiel, dass also um 10 dB mehr Lichtleistung als wie bei einer LED zum Beispiel, also hier eingekoppelt werden kann, liegt natürlich daran, dass das viel schärfer gebunden ist und damit die Verluste hier von der LED nicht in Erscheinung treten. Und die werden wir im Wesentlichen Leuchtdiode am Laser. So, als Detektoren haben wir die PIN-Diode und die Lawinenfotodiode. Ja, die PIN-Diode ist wieder die einfachere Komponente davon und die Lawinenfotodiode ist vielleicht ein bisschen komplizierter da drinnen. Das heißt, es kommt zum Lawineneffekt hier, das heißt, irgendwer tritt etwas los und dann geht es ultig dahin und es breitet sich immens schnell aus. Die PIN-Diode ist aufgebaut durch ein G- und ein D-N-Gebiet und dazwischen liegt eine Isolierschicht im Großen und Ganzen. Das heißt, PIN-Dioden werden in der Hochfrequenztechnik sehr gerne verwendet und auch hier im optischen Bereich hier. Das heißt, die Dioden sind wieder Bilder, und, also die PIN-Diode ist Bilder für die Lawinenfotodiode. Lawinenfotodiode ist ein Bauelement, das man auch hier einsetzt für optische Schalter und so, also schon seit sehr, sehr lange Zeit. Hier ist es natürlich besonders wichtig, da hier der Verstärkungseffekt viel, viel größer ist, als bei der PIN-Diode. Und die Lichtleistung, die ankommt, relativ gering ist. Ja, das heißt, man braucht hier relativ gute optische Detektoren zum Detektieren der Lichtimpulse und zum schnellen Detektieren. Das heißt, die Flanken, ja, die sehr kurze Impulse sind, auch gut mitfolgen können. So, optische Verstärker. Optische Verstärker, die sind in letzter Zeit sehr gut entwickelt worden und da gibt es einen, der sich irgendwie so als Zugpferd herauskristallisiert hat. Das ist dieser Erbium Dr. Fiber Amplifier. Also dieser EDFA, der hat höhere Leistung, das heißt, er kann höher verstärken und er liegt in einem Frequenzbereich zwischen den beiden Fenstern drin. Das heißt, er hat relativ gut angepasst an das Medium. Optische Verstärker sind natürlich notwendig, irgendwo noch einmal, natürlich, vielleicht ist es in 10 Jahren überflüssig, darüber zu reden. Wir brauchen keine Verstärker mehr im Wesentlichen, dann war da dass die Länge von zigtausenden Kilometern ohne Repeater noch möglich sind, dann brauchen wir nichts dazwischen. Ne? Vielleicht ist es irgendwann einmal hinfällig, über optische Verstärker zu reden. Aber im Wesentlichen gibt es hier, wenn Sie an Repeaterstellen denken, das heißt Aufrichten des Signals und wieder weiterschicken, 2 Möglichkeiten. Das eine ist, das Licht zu detektieren, die Lichtimpulse in elektrische Signale umzuwandeln, das elektrische Signal aufzurichten, das heißt zu verstärken und dann wieder zurückzuwandeln in ein optisches Signal und dann weiterzuschicken über den nächsten Abschnitt der Glasfaser. Wie gesagt, das ist eher schon Geschichte. Erstens ist es viel zu teuer. Und zweitens ist durch das Aufrichten, bin sozusagen im elektrischen Bereich wieder, habe ich andere Störmechanismen. Wenn ich im optischen Bereich bleibe, dann habe ich kaum Störungen, die von außen irgendwie kommen können, sondern die rein optischen Störungen, eben Dispersion zum Beispiel. Ja? Das heißt, im optischen Bereich zu bleiben oder im reinen Zustand zu bleiben, Optik auf Optik, ist immer eine günstige Sache. Und ausschließlich eine Preisfrage. Also vielleicht spielt das jetzt momentan noch eine Rolle, aber ich bin mir sicher, dass es in 5 Jahren wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen wird. Die Preise dann schon so ähnlich sind, dass hier kein Preisunterschied hier notwendig ist. Kein wirtschaftlicher Effekt mehr zum Tragen kommt. So, wir haben hier diese 3 Verstärkertypen hier. Das heißt, dieser Erbium ist der, der hier am höchsten verstärken kann und einen relativ guten Bereich hier mit 1,5 Mikrometer hier abdeckt. Also das ist der beliebteste, den es hier im optischen Bereich gibt. Zu den Modulationsformaten hier, wir verwenden hier einmal prinzipiell, kann man hier alle analogen Formate verwenden, aber auch die digitalen. Und besonders bietet sich natürlich On-Off-Keying an, weil On-Off-Keying natürlich auch mit Amplitude zu tun hat. Also keine Amplitude, dann einmal Amplitude drauf. Und das andere Symbol ist natürlich auch eine Amplituden-Information, die da drinnen steckt. Ja? Wenn es auch hier im digitalen Bereich ist. Das heißt, wir haben On-Off-Keying, FSK ist schon ein bisschen schwieriger zu machen, BSK geht auch noch einigermaßen. Aber das verbreiteste Format ist das primitivste Format, das wir kennen, nämlich On-Off-Keying. Ich habe Ihnen damals gesagt, wie wir über On-Off-Keying gesprochen haben. On-Off-Keying wird immer so belächelt und sagt, naja, das ist so einfach, wenig Leistungsfähigkeit, ja, ich schmeiße sozusagen eine andere Dimension weg, habe nur den halben Abstand daher, damit die Bitfehlerwahrscheinlichkeit geringer, weil das SNR geringer ist und so weiter. Aber bezüglich Verlässlichkeit und Universalität ist On-Off-Key noch immer ein Thema. Ja, also wenn irgendwas stark verschmutzt ist, großen Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, sind sie im Funkbereich mit On-Off-Key immer gut geraten, also mit einem höherwertigen Modulationsformat. Ja, wo sie wirklich genau die Phase und die Amplitude brauchen, um die einzelnen Signalpunkte zu bekommen. Hier ist es ähnlich, hier braucht es eine Amplitude dazu. Daher On-Off-Key hier ist sehr beliebt hier für optische Kommunikationssysteme. Und wenn Sie hier so Bandbreiten ansehen von 4 bis 7 Terahertz, dann mit einem Funktechnik immer schön geht. Ja, und das heißt, das ist ein gigantischer Zahlenwert. So, zum Abschluss noch hier optisches Link-Budget. Ein einfaches Beispiel hier, also wirklich ganz, ganz einfach hier. Ein optisches Kommunikationssystem, wir verwenden eine Monomodfaser. Wir haben eine Lichtquelle mit einem Lambda von 1,3 Mikrometer und wir sollen das Link-Budget hier aufstellen, die relevanten Größen und die Ausgangsleistung, haben wir hier mit 0 dBm angegeben und dann brauchen wir natürlich das Link-Budget, müssen wir alle Verluste berücksichtigen, im Wesentlichen ist ja alles gegeben, es ist eine ausschließliche Einsetzübung. Dieses Beispiel, das heißt, wir haben hier das Einkoppeln mit 2 dB, die spezifische Dämpfung hier beträgt, und zwar auf die Entfernung bezogen, hier 0,6 dB pro Kilometer. Die mittleren Verluste hier bezüglich Stückeln der Faser, man sagt ja, beim Stückeln des Spleißen hier, sind 0,2 dB. Und die Lichtwellenleiter sind nur für dieses Beispiel in 2 Kilometer Längen verfügbar. Damit wir ein paar solche Spleißstellen da drinnen haben, damit wir irgendwas ausrechnen können. So, Verluste bei der Steckverbindung und so weiter sind und beim Empfänger sind dann 2 dB. Es soll das Link-Budget aufgestellt werden und zusätzlich soll noch eine Reserve von 5 dB herrschen. Die benötigte Leistung, die hier der Empfänger dann braucht, hier sind minus 30 dBm. Wichtig wieder mal Skizze, alles eintragen, was hier vorkommt. Pegelplan braucht man natürlich nicht. Die eigentliche Frage ist, welche maximale Entfernung kann man ohne Repeater nur durch Zusammenstücken der 2 Kilometer langen Stücke dieser Faser hier bekommen. Das heißt, die Entfernung ist die gesuchte Größe. Ja, das heißt, die Entfernung hier Sender, Empfänger, wir haben hier Einkopplung ist immer mit 2 dB, hier mit 1 dB berücksichtigt. Dann haben wir hier diese Spleißstellen und an den Spleißstellen haben wir Verluste von 0,2 dB. So, und über die gesamten Länge hier haben wir dann natürlich das Gamma, dieses Stück, dieses und so weiter. Das heißt, wir brauchen jetzt, wenn man die Länge berechnen müsste, könnte man so, ja, wenn man die Länge kennen würde, ja, und dann die Leistung ausrechnen, dann wäre es ein bisschen einfacher. Jetzt haben wir da drinnen aber ein allgemeines Maß hier, nämlich dieses Gamma da drinnen, so auf die Länge bezogen, die Dämpfung auch, ja. Jetzt wissen wir aber noch nicht die Gesamtlänge, sondern wir können erst die Gesamtdämpfung bestimmen, wenn wir die Gesamtlänge haben. Wir wissen aber sehr wohl, was hier herauskommen soll, nämlich minus 30 dBm. dBm und eine Reserve hier noch mit 5 dB. So, dann setzt man sich einmal die Verluste ganz allgemein an. Gesamtverlust, das ist hier das Einkoppeln, das Rauskoppeln, hier die Reserve drinnen und natürlich dann das Gamma bezogen auf die Gesamtlänge. Ja, das heißt, die Ausdehnung hier der Spleißstellen wird zu Null gesetzt, was natürlich auch ziemlich gut der Realität entspricht. Und dann natürlich weiß man nicht, wie viele solche Spleißstellen das es gibt. Das heißt, die muss man wieder entfernungsabhängig hier hineinbringen. Das heißt, die Dämpfung mit diesem Faktor hier multipliziert ist dann die Anzahl, die hier drinnen vorkommt. Das heißt, unser L-Gesamt enthält als allgemeinen Parameter natürlich noch die gesuchte Größe drinnen. So, diesen Gesamtverlusten, hier habe ich sie noch einmal hergeschrieben, stehen natürlich die erlaubten Verluste gegenüber. Das heißt, die Leistungsdifferenz zwischen Rein- und Rauskoppeln, die ich hier habe, die sind 30 dBm. Das heißt, diese Dämpfung muss von diesen 30 dBm hier die Dämpfung darf das Maß nicht überschreiten, damit hier diese 30 dBm nicht unterschritten werden. Das heißt, kann man hier das R-Gesamt ausrechnen, hier mit 31,4 Kilometer. Ja, ich ersuche Sie, diese Zahlenwerte nicht als ernst zu nehmen. Ja, das heißt, es sind wirklich nur Rechenbeispiele hier. Vielleicht werde ich das Beispiel einmal umschreiben hier, ein bisschen realistischere Werte hier. So, das heißt, wir haben hier bestimmte Leitungslänge hier ausgerechnet. Das Problem war nur, wir haben nicht gewusst, genau im Vorhinein, wie viele solche Splash-Stellen da drinnen sind. Wir haben nur eine auf die, und zwar als Dämpfungsbelag definierte Dämpfung hier gehabt. Das heißt, wir haben die Leitungslänge und die Speisverluste erst im Nachhinein berücksichtigt. Ja, man kann jetzt einmal genau jetzt hier noch eine Korrekturrechnung durchführen. Was auch hier passiert ist im Wesentlichen. Ja, das heißt, wenn wir Leitungslängenkorrektur hier, das heißt, und 31,4 oder 31,6 herauskommt, wann eh alles nur geschätzt ist, ist ziemlich egal. Das heißt, die Korrekturrechnung, die kann man sich ersparen. Das ist nicht besonders wichtig da drin. Sie resultiert nur daraus, wenn man es wirklich genau nimmt hier, dass wir am Anfang nicht gewusst haben, wie viele von Splash-Stellen notwendig sind, weil wir die Gesamtlänge nicht gewusst haben. Das heißt, wir haben hier, ist egal, die können es nicht berücksichtigen. Die 5 dB Reserve haben wir davor berücksichtigt. Oder? Bei den Verlusten haben wir die mit hineingenommen. Ja, da haben wir das Ende da drinnen. Ja. Alles, was da irgendwie so, das wäre der Pegelplan, wenn Sie so wollen. Ja. Da aufgestellt, da sind die drinnen. Gut. Korrekturrechnen. Dieses Bildchen gefällt Ihnen immer sehr gut, ne? Weil das ist das Ende des Kapitels. Ne? Und damit sind wir hier mit Link Budget und den physikalischen Phänomenen von Störungen am Ende. Ja, das heißt, wir werden dann, mache jetzt Schluss an dieser Stelle, ich muss ein bisschen früher heute weg, wenn eine Besprechung ist, und morgen beginne ich dann, morgen beginnen wir dann mit mobiler Kommunikation. Ja.